Norbeck Strein liest aus Die Winter im Süden, erschienen im Hansa Verlag.
Im Dezember davor war sie 50 geworden. Ihr Mann hatte mit ihr eine Woche auf Elba verbracht. Und die Unbeholfenheit, mit der er sich dort um sie kümmerte, weckte in ihr den Verdacht, dass er wieder einmal eine Geliebte hatte. Über Mittag saß sie mit ihm, in eine Decke gehüllt in der Sonne, schaute hinaus auf das Meer und wusste nicht, ob sie es riechen konnte, in der feuchten Duft oder sehen draußen an der Horizontlinie, oder ob es ihr gehörbar, dass sie alarmierte. Aber so sehr sie sich dagegen wehrte, der Rechnerei um ihren Geburtstag nachzugeben, gerade im Stillstand merkte sie, wie die Zeit verflog. Obwohl sie zu Hause längst schon getrennt schliefen, nahmen sie sich für diese paar Tage ein gemeinsames Zimmer. Und am Ende lohnte sie ihm seine Anstrengungen, ihr zu zeigen, wie sehr er sie immer noch begehrte. Beugte sich über ihn, erweckte mit ein paar Handgriffen den verschlafenen Wurm zum Leben, dem sie früher einmal wie eine Schlangenbeschwörerin die zärtlichsten Namen gegeben hatte, und hörte erst auf, sich an ihm abzumühen, als er sich mit ein paar schlaffen Zuckungen blind in ihren Mund ergoss. Damit hatte sie es hinter sich, denn er entschuldigte sich umständlich dafür, wie er es immer getan hatte, wenn es ihm nicht gelungen war, sich ihr rechtzeitig zu entziehen, und wusste am nächsten Morgen nicht mehr, wie er sie anschauen sollte. Warf ihr verstohlen die verzweifelten Blicke des Internatsschülers zu, der er einmal gewesen war, und alberte mit den jungen Engländerinnen herum, mit denen sie sich in ihrem Hotel den Frühstücksraum teilten, während sie still neben ihm saß und dachte, was war seine Sehnsucht schon gegen ihre? Sie hätte mit ihnen gehen können, wenn sie sich später in großen, ganz und gar unzeitgemäßen Hüten aufmachten, die Insel zu erkunden und einen Tag lang wieder ein Mädchen sein. Zurück in Wien ließ sie ein paar Monate verstreichen und erkundigte sich schließlich mehr, um ihm zu schmeicheln, als dass sie es wirklich hätte wissen wollen, warum er abends so viel außer Haus sei. Es wäre für sie keine Katastrophe gewesen, die Wahrheit zu erfahren. Und sie sah ihm so lange zu, wie er sich wand, bis sie wusste, er würde froh sein, wenn sie das Thema wechselte. Dann fragte sie ihn, ob er etwas dagegen hätte, wenn sie eine Weile nach Zagreb ginge, und ärgerte sich darüber, dass sie es in derselben Sekunde auch schon abspechte. Es wäre nur für den Sommer. Das klang, wie wenn sie selbst die größten Bedenken hätte. Und als er sie bat, ihm zu erklären, was sie dort wolle, hob sie nur beide Hände, und er hatte es leicht, sie zu verunsichern. All die Jahre verschwendest du keinen Gedanken daran, und gerade jetzt, wo dort jeden Augenblick alles in Flammen stehen kann, willst du unbedingt hin, sagte er. Warum stellst du dich nicht gleich vor eine geladene Kanone und hoffst, sie wird schon nicht abgehen? Er hätte in seiner Ablehnung nicht deutlicher sein können, aber wie es seine Art war, wenn er sich einmal echauffiert hatte, lenkte er gleich wieder ein. So extravagant das ist, du musst es wissen. Darüber hinaus beschränkte er sich darauf, das zu sagen, was er in den Wochen davor immer gesagt hatte, wenn es ihm damit in den Ohren gelegen war, was die Zeitungen über das Pulverfass auf dem Balkan schrieben und sie sich zu der Prophezeiung hatte hinreißen lassen, es würde nicht bei den paar Toten bleiben, die es schon gab. Fängst du wieder damit an? Mehr als 20 Jahre davor, in ihrer ersten gemeinsamen Nacht, hatte sie ihm erzählt, dass sie in Jugoslawien geboren war, und auf seine Bemerkungen dazu reagierte sie immer noch empfindlich. Damals hatte er sie sofort ausgefragt in seinem Kellerzimmer im 2. Bezirk, und ihr war nichts anderes übrig geblieben, als die Antworten zu erfinden oder ihm etwas möglichst Belangloses entgegenzuhalten, um sein Schwärmen zu stoppen, dass er aus einem Land stammte, in dem der Kommunismus gesiegt hatte, seine immer neu aufflackernden Reden zwischen zwei Küssen für den großen Vorsitzenden und für die treuen Gefährten im Kampf. Er hat eine Trophäe in ihr gesehen, mit der er vor seinen Freunden renommieren konnte, die mit ihm zu der Zeit Tag für Tag einen eigens dafür angemieteten Proberaum für den Ernstfall vollqualmten und die Weltrevolution planten. Hatte ihr das Gefühl gegeben, ein Schmuckstück im doppelten Sinn zu sein, eine mediterrane Schönheit, wie das unter Kennern wohl hieß, und ein politisches Prachtexemplar. Und vielleicht war der Anfang aller Missverständnisse in ihrer Angst gelegen, ihm zu sagen, dass das alles nicht so einfach war, ihrer Furcht, ihn sofort zu verlieren, wenn sie ihm mehr von sich und ihrer Herkunft anvertraute und ihn aus seinen Träumen riss.
Weitere Informationen bekommen Sie unter www.hansa.de.